Da kam Ahab heim, missmutig und zornig um des Wortes willen, dass Nabot, der Jesreelit, zu ihm gesprochen hatte: Ich will dir das Erbe meiner Väter nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett, wandte sein Angesicht ab und aß nichts. Herzlich willkommen zum dritten Referat unserer Konferenz. Zorn ist alles, von Unzufriedenheit bis zum Mord. Die Stelle, die ich euch vorgelesen habe, kann man auch mit meinem Namen lesen. Da kam Benjamin heim, missmutig und zornig, weil der Kunde XY einen lukrativen Auftrag einem anderen Grafiker erteilt hatte. Und er legte sich auf sein Bett, wandte sein Angesicht ab und aß nichts. Oder da wurde der Ehemann missmutig und zornig, weil die geplante Intimität mit seiner Frau am gewünschten Abend nicht zustande kam. Und er legte sich auf sein Bett, wandte sein Angesicht ab und schlief wortlos ein. Oder seine Ehefrau wurde missmutig und zornig, weil das erhoffte Verständnis und Mitgefühl ihres Ehemannes ausblieb. Und sie legte sich auf ihr Bett, wandte ihr Angesicht ab und schlief wortlos ein. Oder der älteste Sohn so wurde missmutig und zornig, weil er nicht so häufig predigen konnte wie andere Älteste. Und er legte sich auf sein Bett, wandte sein Angesicht ab und aß nichts. Einmal hatten wir eine Situation mit einer unserer Töchter. Wir realisierten, dass ihr Umgang uns gegenüber plötzlich sehr kühl und distanziert war. Wir konnten uns darauf keinen Reim machen. Beim erstmaligen Nachfragen kamen wir der Sache nicht auf den Grund. Nachdem sich dieses Verhalten über mehrere Tage hinzog, bestanden wir darauf, mit ihr ein eingehendes Gespräch zu führen. Nach und nach kam heraus, dass sie auf uns zornig war, weil wir ihr die Einladung, mit einer befreundeten Familie Strandurlaub zu verbringen, abgeschlagen hatten. Sie durfte im Jahr zuvor mit und hatte verständlicherweise große Vorfreude auf ein zweites Mal. Aber weil wir andere Pläne hatten, durfte sie nicht mit. Erst durch das eingehende Gespräch realisierten wir, wie unsere Entscheidung bei ihr Wut und Zorn hervorgerufen hatte, welcher weder höher noch sichtbar war, aber dennoch deutlich spürbar, wie ein Eisberg. So ließe sich die Liste weiter mit anderen Beispielen fortführen. Zorn ist alles von Unzufriedenheit bis Mord. Und ich möchte mit euch in diesem Referat drei Punkte anschauen. Der erste Punkt wäre eben Vulkan oder Eisberg. Der zweite Punkt, ihr Schlangenbrut, die ihr zornig seid. Und der dritte Punkt, Liebe, das einzige Gegenmittel gegen Zorn. Viele Menschen denken, dass die Bibel ein Buch sei, die religiöse Vollkommenheit vorzeichnet, die nur einem klösterlichen Leben gleich erreicht werden kann. Aber dem ist nicht so. Was mich am Wort Gottes begeistert, ist, wie ungeschminkt die Bibel über das Leben berichtet. Über alle schockierenden Ereignisse, wie wir sie täglich aus den Medien kennen. Verleumdung, Verrat, Mord, Intrigen, Vergewaltigung, Gier, Stolz, Hochmut, Lügen, Hass und eben Zorn. Nur, dass diese Geschichten dazu da sind, uns zu helfen, Gott und uns selber besser zu verstehen lernen, um den wahren Blick aufs Leben zu erhalten. Und das ist auch das, was mich begeistert an der biblischen Seelsorge. Egal, ob ihr jetzt heute hier seid und einen Vortrag hört oder ob ihr Bücher lest von ganz unterschiedlichen Autoren hier hinten auf dem Büchertisch, sie alle haben das gleiche Ziel, Gott und sein Evangelium. Und darum ergänzt sich das so wunderbar und passt eben wie bei einem Puzzle alles wunderbar ineinander zusammen. Schlagen wir unsere Bibel auf in 1. Könige, Kapitel 21. Das ist eben diese Geschichte mit Ahab und Nabot. Und ich lese die Verse 1 bis 4. 1. Könige 21, Verse 1 bis 4. Und es geschah nach diesen Ereignissen, Nabot, der Jesreelit, hatte einen Weinberg in Jesreel, neben dem Palast Ahabs, des Königs von Samaria. Und Ahab redete mit Nabot und sprach: Gib mir deinen Weinberg. Ich will einen Gemüsegarten daraus machen, weil er so nahe bei meinem Haus liegt. Und ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben, oder wenn es dir gefällt, will ich dir Geld dafür geben, so viel er wert ist. Aber Nabot sprach zu Ahab: Das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter geben sollte. Da kam Ahab heim, missmutig und zornig, um des Wortes willen, das Nabot, der Jesreelit, zu ihm gesprochen hatte: Ich will dir das Erbe meiner Väter nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett, wandte sein Angesicht ab und aß nichts. In 4 Versen wird der Beginn einer tragischen Geschichte eröffnet. Nabot, der Jesreelit, hatte einen Weinberg neben dem Palast des Königs Ahab. Und eben Ahab hätte diesen gerne zu seinem Besitz hinzugetan, um daraus einen Gemüsegarten zu machen, weil er so nahe bei seinem Haus lag. Dies war eine legitime Absicht. Ahab verhielt sich auch fair, indem er Nabot im Gegenzug einen besseren Weinberg geben wollte, oder falls Nabot den Gegenwert lieber in Cash gehabt hätte, hätte er ihn auch bar bezahlt. Soweit so gut. Solche Gespräche kennen wir alle nur zu gut. Nur Nabot wollte den Weinberg an Ahab nicht verkaufen. Das Erbgesetz sah vor, den Besitz der nächsten Generation zu vererben. Darum antwortet er: Das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter geben sollte. Entsprechend war die Laune, mit der der König Ahab von dieser Unterredung nach Hause kam. Dass Nabot seinen Weinberg ihm verwehrte, das konnte er nicht schlucken. Da kam Ahab heim, missmutig und zornig, um des Wortes willen, das Nabot, der Jesreelit, zu ihm gesprochen hatte: Ich will dir das Erbe meiner Väter nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett und wandte sein Angesicht ab und aß nichts. Diese Form des Zorns ist nicht die explosive Art, die lavaspeiend, heißblütig und lautstark sich äußert. Nein, dieser Zorn war Rückzug, ab nach Hause, rauf aufs Zimmer, sich abwenden und das Essen verweigern. Auch wenn es ein wortloser Zornausbruch war, blieb es der Königin doch nicht verborgen, dass er nicht zum Essen kam. Da kam seine Frau Isabel zu ihm hinein und redete mit ihm: Warum bist du so missmutig und isst nichts? In unserem Fall brauchten wir mit unserer Tochter gut eine Woche, bis wir der Sache auf die Schliche kamen. Letzte Woche hatte ich mich mit ihr unterhalten, ob sie einverstanden wäre, dass ich ihr Beispiel in meinem Referat verwenden dürfte. Als ich erwähnte, dass sie während einer Woche zornig auf uns war, lachte sie und war erstaunt. Was? Zornig? Nein, es war nur meine Art zu trotzen. Es war meine Art, euch zu bestrafen, dass ich nicht mitgehen durfte. Dass ihre kühle, distanzierte Art auch eine Form von Zorn war, war ihr nicht bewusst. Und ihre Antwort, dass sie uns damit bestrafen wollte, zeigt, dass Zorn nicht allein ein Gefühl von Entrüstung und Wutausbruch ist, sondern auch das Verlangen nach Strafe und Vergeltung. Falscher Zorn und Ärger verbinden wir in erster Linie mit schnaubenden Wutausbrüchen. Und in der Tat, es gibt viele Menschen, die eine kurze Zündschnur haben. Auch die Bibel schildert solche Wutausbrüche, wenn auch diese mit unterschiedlichen Motiven geschahen. zum Beispiel. Als er nahe zum Lager kam und das Kalb und die Reigentänze sah, da entbrannte Moses Zorn und er warf die Tafeln weg und zerschmetterte sie unten am Berg. Oder als nun die Eselin den Engel des Herrn sah, fiel sie unter Bileam auf ihre Knie, da entbrannte der Zorn Bileams und er schlug die Eselin mit dem Stecken. 4. Mose 22, 27. Oder eine Geschichte aus dem Neuen Testament. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus. Apostelgeschichte 9, 1. Später, als er dann Christ geworden war und vor König Agrippa seinen Glauben verteidigen musste, erklärte er rückblickend: Und in allen Synagogen wollte ich sie oft durch Strafen zur Lästerung zwingen. Und über die Maßen wütend gegen sie verfolgte ich sie sogar bis in die auswärtigen Städte. Apostelgeschichte 26, 11. Das kann man sich lebhaft vorstellen, wie diese Menschen gleich einem Vulkan wütend waren und schnaubten. In seinem Buch «Sei ein Friedensstifter», haben wir auch auf dem Büchertisch, illustriert Ken Sandy sehr lehrreich das Spektrum möglicher Reaktionen bei Konflikten. Er nennt das den Glitchhügel des Konflikts. Er schreibt: Es gibt drei grundsätzliche Möglichkeiten, wie man auf Konflikte reagieren kann. Diese Reaktionen können auf einer Kurve aufgetragen werden, die einem Hügel oder Bogen nachempfunden ist. Auf der linken Seite des Hügels finden wir Fluchtreaktionen auf Konflikte und auf der rechten Seite die Aggressionsreaktionen und in der Mitte die friedensstiftende Reaktion. Also wir sehen hier auf der linken Seite die Fluchttendenz oder Fluchtreaktion, die im Extremfall im Selbstmord endet, sei es aus Verzweiflung oder ja, sich selber aufgeben. Und auf der rechten Seite sehen wir die Angriffsrichtung, die dann auch im Extremfall bis hin zum Mord sich entwickelt. Und im Prozess des Friedensstiftens ist es eben die Kunst, wie kann man oben bleiben, um friedensstiftend Konflikte zu lösen. Und im übertragenen oder angewandten Sinn auf den Zorn ist das natürlich die gleiche Dynamik. Links wäre der kühle, der Eisberg-Zorn und rechts wäre dann eben der Vulkan, der explosive Zorn. Und wir wollen ja auch in dieser Konferenz lernen, wie können wir richtig zornig sein, weil Zorn an sich, wie wir gestern Abend gehört haben, ein legitimes Gefühl, eine legitime Regung ist. Die Illustration ist hilfreich für unser Verständnis von falschem Zorn. Gott hat uns unterschiedliche Temperamente gegeben. Entsprechend unserem Charakter reagieren wir ganz gegensätzlich. Von eiskalt distanzierten bis zu heißblütigem Zornausbruch. Der kürzlich verstorbene und bekannte Seelsorger David Paulison schrieb in seinem Buch «Richtig zornig»: Problematischer Zorn ist also nicht nur ein persönliches oder ein emotionales Problem. Er bricht in zwischenmenschlichen Konflikten aus. Zorn ist überall dort ein zentrales Merkmal, wo Konflikte stattfinden. In Ehen, in Familien, in Gemeinden, an Arbeitsplätzen, in Nachbarschaften und in Nationen. Menschen gebrauchen Zorn, um das zu bekommen, was sie wollen und um andere Menschen zu besiegen. Während das Gericht in deinen Gedanken tagt, entfaltet sich vor deinen Augen das Schlachtfeld. Zorn ist eine Waffe, um etwas zu erzwingen, andere einzuschüchtern und zu manipulieren. Und er ist ein Schutzschild zur Selbstverteidigung. Vielleicht gibt es in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz oder in deiner Gemeinde Menschen, die im Verhältnis zu einem aufbrausenden Mitglied äußerst vorsichtig agieren oder im Schützengraben Deckung suchen. Um Zorn zu verstehen, müssen wir über uns selbst hinausblicken, damit wir sehen, wie wir in der wirklichen Welt damit umgehen. Aber wir müssen auch tief in uns selbst hineinschauen. Zorn geschieht aus Gründen, die sich daraus ergeben, wer wir sind und was wir wollen. Bei Kindern lässt sich das sehr einfach beobachten. Während die einen wütend und lautstark explodieren, die Treppe hochstampfen und die Türe zuknallen, ziehen andere sich still und wortlos ins Zimmer zurück und schmollen vor sich hin. Tagelang, ebenso wie damals unsere Tochter. Auf die gleiche Weise ärgerte sich Ahab. Er explodierte nicht, es flogen keine Gegenstände durch die Gegend. Er schlug nichts kurz und klein. Missmutig kam er heim und zornig legte sich auf sein Bett, wandte sein Angesicht ab und aß nichts. Darum ist Zorn alles, von Unzufriedenheit bis zum Mord. Bei Ahabs Geschichte geschah zu Beginn nichts Dramatisches. Es war nur eine Absage. Ich werde dir meinen Weinberg nicht geben. Wie oft sind auch wir zornig, weil wir eine Absage erhalten? Zum Beispiel eine Stellenabsage. Eine Absage, wenn wir gerne in einem Restaurant oder im Theater reserviert hätten, aber alles ist schon ausverkauft. Und schon gärt die Unzufriedenheit in unseren Herzen. Einfach, weil es einen Knicks in der gewünschten Entwicklung nahm. So viele Menschen ärgern sich täglich übers Wetter. Was? Zornig werden wegen einem bewölkten Himmel oder starker Hitze? Nachdem seine Frau Isabel feststellte, dass er nicht zu Tisch kam, ging sie zu ihm hinein und redete mit ihm: Warum bist du so missmutig und isst nichts? Und er sprach zu ihr, Vers 6, Ich habe mit Naboth, dem Jezreeliten, geredet und zu ihm gesagt, gib mir deinen Weinberg und Geld. Oder wenn es dir lieber ist, will ich dir einen anderen dafür geben. Er aber sprach, ich will dir meinen Weinberg nicht geben. Achtung, das ist eine bemerkenswerte Schilderung der Situation. Warum? Was denkt ihr?
Er lässt das Erbe aus,
genau, zum einen. Die zentrale Person in der Schilderung fehlt komplett. Gott. Ahab blendet die geistliche Dimension des Gesprächs mit Naboth völlig aus. Er schildert allein die materiellen Aspekte und dass Naboth auf diese nicht eingegangen ist. Dies ist in der Seelsorge häufig zu beobachten. Das Zwischenmenschliche wird groß beschrieben und Gott nur am Rande oder wenn überhaupt erwähnt. Bei einem gottlosen König wie Ahab ist nicht anderes zu erwarten, dass er Gott nicht vor Augen hat. Aber für uns als Kinder Gottes ist dies die zentrale Frage. Wie kann ich mit meinem Denken, Reden und Handeln den Vater im Himmel ehren und ihn verherrlichen? Darum ist es logisch, dass der gerechte Naboth nicht auf den Handel mit Ahab einging. Sein Entscheid stand in Bezug auf Gott. Das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter geben sollte. Aber gehen wir eine Stufe tiefer. Das wäre der zweite Punkt. Ihr Schlangenbrut, die ihr zornig seid. Jesus, der Seelsorger schlechthin, illustriert unser Verhalten auf simple und zugleich eindrückliche Weise. Matthäus 12, Vers 33 und folgende spricht er: Entweder pflanzt einen guten Baum und so wird die Frucht gut, oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Also eben, man könnte auch sagen, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr zornig seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Wieso bezeichnet Jesus Menschen als Schlangenbrut? Wie steht dies im Zusammenhang mit Zorn? Mit anderen Worten, was aus uns herauskommt, gerade bei falschem Zorn, ist der Ausfluss dessen, was in unserem Herzen steckt. In Bezug auf Zorn ist ein Wutausbruch oder ein schmollender Rückzug ein Spiegel davon, was sich eigentlich im Innern abspielt. Für seelsorgerliche Hilfe ist es entscheidend, dass wir bei einer Person durch Gespräche und gute Fragen herausfinden, was ihre Motive sind. Motive sind die Ziele, um die wir unser Leben organisieren. Was treibt die Person an, dass sie so explodiert oder sich wortlos zurückzieht? Nur wenn wir die Gedanken, Überlegungen einer Person kennenlernen, ihr Verständnis, ihre Deutung der Situation, können wir ihr anhand von Gottes Wort helfen, ihre Situation durch die biblische Brille zu betrachten und zu verstehen. Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 5, «Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, die Götzendienst ist.» Böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Der Missmut und Zorn von Ahab wurzelte darin, dass es nicht mehr ein Wunsch, sondern ein Verlangen war, eine Begierde, den Weinberg zu besitzen. Wünsche sind an sich etwas Legitimes. Es war nichts Falsches an der Idee, den Gemüsegarten näher beim Schloss zu planen. Aber sobald ein Wunsch zu einer Forderung wird, ich muss das haben, sonst bin ich unglücklich, verwandelt er sich in eine böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Wir haben in der biblischen Seelsorge diese Illustration mit einer Zehnernote. Und wir brauchen dieses Bild, um darzustellen, dass eben ein Wunsch ist wie eine offene Hand. Wir hätten gerne etwas und die Hand bleibt einfach offen. Wenn der Herr etwas wegnehmen will, ist es legitim. Und wenn der Herr noch etwas dazu zutun wird, ist es auch okay. Aber einfach eine gute Einstellung zu einem Wunsch ist, ich behalte meine Hand offen. Die Begierde ist, die dann sagt, ich muss das unbedingt haben. Dann wird es problematisch. Ahab war es als König gewohnt, sich alle Wünsche zu erfüllen. Als oberste Instanz in Israel besaß er die Autorität, Wünsche einzufordern. Dass sein Verlangen, seine Forderung, den Gemüsegarten nahe zum Palast zu verlegen, platzte, das ärgerte ihn. Und hier spielt sich aber eine Tragik ab, die absolut nicht allein nur auf Ahab zutrifft, sondern auf uns alle. Und darum schätze ich eben die Bibel so, weil man kann die Bibel lesen und denken, wow, so krass. Und wenn man es dann näher überlegt, denkt man, oh, ich bin auch wie Ahab. Denn in der einen oder anderen Situation führen wir uns alle wie Könige auf. Wie Ahab. Oder genauer, wir wollen sein wie Gott. Mein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und stellt sich jemand diesen Willen in den Weg, dann wehe. Der Duden definiert Zorn folgendermaßen: heftiger, leidenschaftlicher Unwille über etwas, was jemand als Unrecht empfindet oder was seinen Wünschen zuwiderläuft. Natürlich gibt es guten und gerechten Zorn. Der gute und richtige Zorn über sexuellen Missbrauch oder der gute und richtige Zorn über Menschenhandel, über Gewaltverbrechen oder Terror. Aber in den meisten Fällen geraten wir in Rage, weil wir etwas in unserem Königreich als ungerecht und falsch empfinden. Nach unserem Rechtsempfinden läuft etwas zuwider. Ich habe ein Anrecht darauf, weil... Und dann kommt die Erklärung. Paulussen schreibt weiter in seinem Buch, deine Wünsche werden göttliches Gesetz. Nimm jedes Beispiel schlechten Zorns unter die Lupe und du wirst sehen, wie sich jemand als Gott aufspielt. Ob ich nun wirklich ausgerastet bin, nur ein bisschen verärgert oder tief verbittert, alles dreht sich um das allmächtige Ich. Zorn ist fordernd und berechtigt. Das ist es, was ich will. Mein Wille geschehe. Zorn ist überlegen. Die Welt und alles darin sind mir unterworfen. Alle Menschen, Dinge, Ereignisse sind meiner Meinung und meiner Beurteilung unterworfen. Zorn ist anklagend. Du hast meinen Willen übertreten und du verdienst Strafe. Unsere Sicht ist so sehr auf unser Königreich fixiert, dass der Blick auf den wahren König und wie wir ihm und seinem Reich dienen können, verstellt wird. Nicht, dass wir von unserem Nächsten einen Weinberg fordern. Aber wir hätten nur gern diesen Parkplatz, der so viel näher bei unserem Haus liegt. Oder diese größere Wohnung im oberen Stock, in der man auch noch am Abend die Sonne länger genießen kann. Finanziell könnten wir es uns sogar leisten, wie Ahab. Oder das seltene Sammlerstück, welches wir so gerne geerbt hätten. Und jetzt wurde es jemand anderem vermacht. Oder wir rechnen schon lange mit einer Beförderung am Arbeitsplatz. Schließlich kennt niemand so gut wie ich den Betrieb. Auch verfügt niemand über so viele Dienstjahre wie ich. Aber jetzt wurde XY in diese Position befördert. Und es sind nicht nur die materiellen Wünsche, die uns beherrschen. Nein, es kann auch der Wunsch nach Ruhe, nach dem wohlverdienten Feierabend sein. Und dann kommt etwas dazwischen. Oder der Wunsch, endlich jemanden zu heiraten. Oder eben wie eingangs erwähnt, der Wunsch nach Intimität oder der Wunsch nach einem Ehemann, der Mitgefühl und Verständnis zeigt. Alles legitime Wünsche, aber wenn sie in eine Forderung sich verwandeln, dann werden sie Begierden. Auch hier, wie wir es gestern schon gehört haben, bringt es Jakobus treffend auf den Punkt, tobt ein Kampf und somit auch der Zorn in unseren Herzen aus folgenden Gründen. Ich lese nochmal da aus Jakobus 4. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht. Aber nichts bringt euch davon euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Der weitere Verlauf von Ahabs Tragödie zeigt, wie wahr es ist, dass wir tatsächlich bereit sind, über Leichen zu gehen, um das Objekt der Begierde zu erhalten. Dass seine Frau Isabel einen mörderischen Plan entwickelte, ist darum nicht verwunderlich. Rache und Vergeltung gehen immer mit Zorn einher. Wir rächen uns, wenn unsere Ehre angekratzt wird, wenn unserem Willen nicht entsprochen wird, wenn meine Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden. Die Geschichte, wie ihr vielleicht wisst, endet damit, dass Naboth durch einen verleumderischen Plot der Gotteslästerung und der Lästerung des Königs beschuldigt wird. Darauf wird er gesteinigt. Nun steht Ahab und seine Frau Isabel nichts mehr im Weg, den Weinberg an sich zu reißen. Ein eiskalter Mord, genauso äußerte sich der Zorn von Isabel. Eiskalt, berechnend, von langer Hand geplant. Wie beim Beispiel unserer Tochter sollen wir nicht überrascht sein, dass kühle Ablehnung auch eine Form ist zu bestrafen. Und Gott sei Dank endet kühler Zorn nicht oft in einem eiskalten Mord. Aber er kann sich über Tage, Monate und Jahre hinziehen. Und dies wird eine Tür zu Depression und Verbitterung und führt. Und das sind dann auch ganz üble Folgen. Kühler Zorn kann auch so aussehen.
wie bei mir vor ein paar Tagen. Ich hatte den Auftrag, für eine Immobilienfirma Wohnungen zu fotografieren. Und dazu braucht es natürlich schönes Wetter. Also plante ich, nach der Wetterprognose den besten Tag dazu zu nehmen und fuhr frühmorgens mit dem Zug los. Wir haben kein Auto und deshalb benutze ich hauptsächlich den ÖV. Und am wirtschaftlichsten ist es natürlich, wenn ich möglichst viele Wohnungen an einem Tag fotografieren und die Wegzeiten kurz halten kann. So, wir wohnen in Biel. Ein Ort war in Laufen, das war hinter dem Jura, und der andere Ort war in Oensingen, in Solothurn, vor dem Jura. Nachdem ich in Laufen fertig war, fuhr zuerst dorthin, hatte ich auf dem Handy mit der App die nächstschnellste Verbindung oder nächstmögliche Verbindung herausgesucht und saß da im Zug. Und als ich dann nochmals auf den Fahrplan schaute, hatte ich realisiert, oh, da hätte es eine spätere Verbindung gehabt, aber die wäre früher gewesen. Und ich habe mich geärgert. Ärgerte mich sehr. Zum einen, weil mir wieder ein Fehler unterlaufen ist, weil ich flüchtig gelesen hatte. Passiert mir immer wieder mal. Zum anderen, weil ich dadurch eine halbe Stunde länger herumreiste. In meinem inneren Zwiegespräch machte ich mir ständig Vorwürfe. Niemand hätte das von außen je mitbekommen. Aber als ich da so im Zug saß und mich sehr über mich selber ärgerte, kam mir diese hilfreiche Illustration vom Baum, eben was ich vorher gelesen habe, von Jesus, wieder in den Sinn. Einmal mehr war Jesu Beschreibung vom Baum, den Früchten und den Wurzeln ein Lichtstrahl in meine Seele, die mir half, anhand dieser simplen drei Fragen meine Motive unter die Lupe zu nehmen. Also wir haben hier das Äußerliche, was wir alle immer sehen, eben diese Früchte, die Jesus beschreibt, die guten und die schlechten. Hier der kalte Zorn, hier der heiße Zorn. Und eben diese drei simplen Fragen, warum habe ich, also die Handlung ist, ich habe mich geärgert, ich war zornig. Um dann eben, um tiefer gehen zu können, um eben das Innere besser zu verstehen, ist die Frage, was wollte ich mit meinem Zorn erzielen? Warum habe ich mich geärgert? Weshalb war ich wütend? Die zweite Frage, womit rechtfertige ich jetzt meinen Zorn? Ich war wütend. Ah, schon wieder falsch geplant. Oder jetzt brauche ich eine halbe Stunde länger. Und die zentralen Werte, was ist mir wichtig? Was wollte ich auf keinen Fall verlieren? Eben, ich wollte keine Zeit verlieren. Ich hatte einen eng getakteten Plan gemacht und es war mir wichtig, diesen einzuhalten und nicht eben unnötig Zeit zu verlieren. Und der zweite Ärger, jetzt habe ich schon wieder falsch gelesen, ich möchte endlich über diese Gewohnheit, manchmal Dinge einfach so oberflächlich zu lesen und dann im Nachhinein zu merken, oh, hätte ich es genauer gelesen, dann wäre mir das nicht passiert. Einfach immer wieder an diesem Muster zu stolpern, das hat mich auch geärgert. Zorn ist eben immer eine sichtbare Frucht einer Herzenseinstellung. Die Begierde nach etwas, das größer und wichtiger als Gott ist. Ich, mein, mich, mir, Herr, segne diese vier. Für das rechte Verständnis von Zorn dürfen wir uns nicht nur mit den Folgen des Zorns, den Früchten, eben hier oben beschäftigen, sondern wir müssen durch gute Fragen und Gespräche verstehen und herausfinden, was ist der Antrieb, das Motiv, welches den Zorn verursacht. Was geschieht unter der Oberfläche in unserem Innern? Und so jetzt zum Schluss der dritte Punkt, die Liebe, das einzige Gegenmittel. Zu realisieren, wie häufig wir in Wirklichkeit auf falsche Weise zornig sind und wie unterschiedlich sich der Zorn ausdrückt, kann uns überwältigen. Wir haben dann ein bisschen gewitzelt, meine Frau und ich, gestern, als ich da noch fertig vorbereitet hatte, einfach wie schnell so ein Seufzer, so auch schon Ausdruck eigentlich eben von Zorn, von Unzufriedenheit ist. Und eben, wenn man das dann realisiert, wie häufig man eben unzufrieden ist oder sich ärgert, ach, das Essen ist kalt oder was immer, dann kann einen das überwältigen. Aber es soll uns nicht erschrecken. Es ist wie im physischen Leben. Wer realisiert, wie todkrank er ist, wie viele Beschwerden, Krankheiten und Gebrechen er hat, der möchte, hoffentlich, den besten Arzt. Er möchte das beste Spital und die beste Medizin in Anspruch nehmen. Und genau so ist unser Herr. Er ist der beste Arzt, der beste Heiland. Und die Gemeinde ist das beste Spital. Und das Evangelium ist die beste Medizin. Versteht ihr? Jesus ist nicht allein am Kreuz für unsere Sünden gestorben, dass sie nun vergeben und gesühnt sind. Nein, sein Erlösungswerk ist so tiefgreifend, dass er fest entschlossen ist, bis hin zur allerletzten Stunde auf dem Sterbebett uns zu verändern. Er will nicht nur die giftigen Früchte vom Zorn, Schmollen oder Wutausbruch jedes Mal vergeben, sondern ebenso die giftigen Wurzeln ausreißen. Im Prozess dieser Veränderung sind wir nie allein. Der gute Hirte führt uns hier auch auf rechter Straße um seines Namens willen. Gerade durch die Teilnahme an dieser Konferenz ist bereits ein erster Schritt getan, sich mit Zorn zu beschäftigen. Und durch viele, viele weitere kleine Schritte kommen wir dem Ziel, Jesus ähnlicher zu werden, stets ein Stück näher. Zu verstehen, dass falscher Zorn zuallererst in unserer Gesinnung, in unseren Herzen wurzelt, ist hoffnungsvoll. Denn so kann der Herr direkt an uns, an der Ursache arbeiten. Wären die Umstände für unseren Zorn verantwortlich, dann gäbe es so vieles, dass Gott auf einmal ändern müsste. Ehepartner, Kinder, Verwandte, das Wetter, die Gemeinde, unsere Gesundheit, die Politik. Und wir wüssten nie, was uns das nächste Mal wieder zornig machen wird. Aber im biblischen Bild können wir uns auf eine einzige wichtige Sache konzentrieren: unser eigenes Herz. Und der Herr verspricht in Hesekiel 11, 19: Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leib und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Der erste Schritt zur Veränderung bedeutet, den Zorn nicht zu rechtfertigen oder schön zu reden. Ja, ich habe mich geärgert. Ich war wütend, die falsche Verbindung gewählt zu haben. Allzu gerne reagieren wir mit alten Gewohnheiten. Ich war schon zornig, aber sie, er, das Wetter machte mich wütend. Nur diese Masche verfehlt jedoch die Wirkung bei Gott. Er schaut allein auf unsere Herzenshaltung. Daher ist es immer hilfreich, den Film der Situation noch einmal zurückzuspulen und sich eben zu fragen, was wollte ich mit meinem Zorn erzielen? Womit rechtfertige ich den Zorn? Herumschreien, schmollen? Und was war mir so wichtig, dass ich zornig wurde? Welcher Schatz, welche Götze wollte ich nicht verlieren? Wenn wir der Sache so tiefer auf den Grund gehen, können wir auch tiefer Buße tun. Einzusehen, dass ein Gegenstand, eben mein Zeitplan, meine Ziele oder meine Ehre mir wichtiger sind, dass ich sie mehr liebe als meinen Herrn, führt mich in tiefere Buße. Darum ist das Richtige zu lieben. Darum ist das Richtige zu lieben, unseren Herrn, und was ihm wichtig ist, das einzige Gegenmittel, falschen Zorn zu überwinden. Dies macht mich zum einen demütig, ich brauche eine größere Liebe zu unserem Herrn und meinem Nächsten, und zum anderen macht es mich auch barmherzig. weil ich deutlicher erkenne, dass mein Nächster auch mit den gleichen Wurzelproblemen zu kämpfen hat, auch wenn die Früchte bei ihm unterschiedlich aussehen. Also die einen eben zornig reagieren, also explosiv, und andere mehr schmollend in sich gekehrt. Und so kann ich Jesus auch den wahren Grund für meinen falschen Zorn benennen und bekennen und ihn darum bitten, ihn und meinen Nächsten mehr und tiefer zu lieben. Das ist die heilende Medizin, das Evangelium. Darum schreibt Paulus in Römer 5, durch ihn haben wir den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, also diese Herausforderungen, die wir täglich damit konfrontiert sind, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung lässt aber nicht zuschanden werden, denn die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Amen.